ihr Lieben, es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ist ja jetzt schon über ein Jahr her, letztes Jahr, also genau Dezember. Davor ist ja jetzt schon wieder fast danach das Jahr. Genau, ja, sehr schön. Ich wollte einfach mal heute sprechen über Beten. Genau, erstmal nochmal zu mir, die mich nicht kennen. Genau, ich bin die Tochter von Karin und Bernd. Ich habe 5 Kinder zu Hause, 4 eigene, 1 davon ist unser Pflegekind. Genau, und mein Mann, ich habe ihn gebeten, ist das okay, kann ich dich hier mit 5 Kindern allein zu Hause lassen? Jetzt haben wir auch noch 2 kleine Welpen zu Hause, unser Hund hat Nachwuchs bekommen. Genau, hat da ein bisschen Arbeit zu Hause, aber er hat mich gehen lassen. Ich bin mit Annika und Lissi hierher gekommen. Genau, und Papa hat dann gesagt, Janina, wenn du kommst, dann darfst du auch Sonntag predigen. Und sowas darf ich mir nicht zweimal sagen, genau, habe ich gesagt, ja klar, komme ich gerne. Habe schon sehr lange nicht mehr vor anderen gebetet, gesprochen gehabt, genau, bin ein bisschen aufgeregt, aber der Heilige Geist ist ja da und er spricht aus mir heraus. Genau, beten ist so, so wichtig und das ist ja eigentlich auch ein Lebensstil von uns allen, den wir eigentlich in uns haben. Und genau, ich bin ja zum Glück aufgewachsen in so einer tollen Familie und da war ja Gebetsleben, habe ich einfach mit in die Wiege bekommen sozusagen und habe das auch gesehen, wie meine Eltern Gebetsleben haben und immer spazieren gegangen sind im Wald und das haben, ich glaube, alle die Kinder von meinen Eltern, also wir sind das alle so gewohnt, man geht spazieren, redet mit Gott und ich nenne es immer meinen Spaziergang mit Gott, genau, und das ist einfach schön, aber es war nicht immer so, ja, ich bin erstmal aufgewachsen, habe immer Jesus geliebt, aber eigentlich, dass mich das richtig gepackt hat, ja, dass ich auch wirklich hungrig bin nach Jesus, dass ich wirklich gerne beten möchte und auch gerne im Wort Gottes lesen möchte. Das ist so mit 15 passiert, da waren wir auf so einem Teencamp und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die Gegenwart Gottes war einfach da. Und wir haben manchmal stundenlang einfach nur in der Gegenwart Gottes auf dem Boden gelegen und Gott hat einfach an meinem Herzen was gemacht und bei anderen Teenies, die da waren und wir kamen alle verändert und hungrig nach mehr nach Hause. Und dieses Feuer, das brannte dann in mir, ich nenne das so, ne, die erste Liebe zu Jesus und dieses Feuer. Und da bin ich super gerne, freiwillig, noch vor 6 Uhr aufgestanden, habe gebetet, die Bibel gelesen und es war einfach erfrischend, ja. Und dann habe ich sogar gefreut, oh, Schule aus, schnell nach Hause, wieder beten und Bibel lesen. Das war einfach, ich hatte solch eine Sehnsucht nach mehr von Gott. Aber wie das ja so ist, ja, das Leben kommt mit Ablenken, kommt mit anderen Lockungen. Und dann so ungefähr ein Jahr hat das angehalten und dann hatte ich so, es vernachlässigt mehr zu beten. Ja, habe dann gedacht, ach, morgens ausschlafen, ach, nicht mehr um 6 aufstehen. Nur noch knapp aufstehen, zum Bus rennen und zur Schule. Und dann kam so ein Geschleiche rein, dass meine Feuerflamme immer kleiner wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es so, wenn ich nicht viel bete, geht auch der Hunger nach mehr von Gott weg. Ja? Dann, ich liebe ihn noch, ich bin auch mit ihm connected, aber dieses Leidenschaftliche wird bei mir immer angefeuert, indem ich viel bete, indem ich in Beziehung mit ihm trete und mit ihm Gemeinschaft habe. Und so war das dann so mit 16, 17, flapperte das so ein bisschen ab. Dann fand ich es irgendwie cool, auf Partys zu gehen und so weiter. Meine Eltern haben wieder kräftig für mich gebetet, ja, dass ich doch dranbleibe. Und, aber wenn man ja einmal geschmeckt hat, ja, wenn man einmal eine Begegnung mit Jesus hatte und es nicht nur von Hörensagen, nicht nur von seinen Eltern davon miterlebt hat, sondern schon mal geschmeckt hat, dann findet man den Weg zu Jesus auf jeden Fall immer wieder zurück. Genau, so ging es mir auch. Ich würde sagen, so mit 21 war ich auf jeden Fall da wieder ganz leidenschaftlich bei Jesus zurück und mein Gebetsteam war wieder etabliert. Und genau, und da will ich einfach uns alle nochmal so hinführen, wie wichtig es ist und dass wir da wirklich drin leben, in diesem Gebetsleben, dass wir da einfach hineinkommen und dass unser Feuer brennt. Nicht nur eine kleine Flamme, sondern wirklich große Flamme. Weil Beten ist das A und O. Ja? Wenn wir Wunder sehen wollen, geh ins Gebet. Ja, Veränderung, beten. Das ist das, worauf Gott Erhörung bringt. Bei mir ist Beten, also mein Gebetsleben sieht so aus, ich lese gerne Bibel und dann gehe ich ins Gebet, lasse das so, meditiere drüber. Ich bete viel in anderen Sprachen, das ist ja, was Gott sagt, das ist zur Selbstauferbauung und das merke ich auch. Manchmal bin ich voll träge und denke, ah, jetzt beten. Wofür? Und ich finde, dieses Sprachengebet ist ja perfekt, um nicht seelische Gebete zu beten. Ja? Nicht nur die Dinge, die ich mir wünsche oder was ich gerne hätte, sondern durch das Sprachengebet kommt ja mein Geist erwacht und ich bete die Dinge, die Gott hat und Gott möchte. Und das macht einfach Spaß. Also ich bin danach, wenn ich vielleicht voller Sorge oder Angst oder was auch immer mich beschäftigt hatte, danach komme ich voller Hoffnung, voller Freude, voller Gelassenheit und Frieden wieder aus meinem Gebetsleben oder aus meinem Gebetskämmerchen raus oder meinen Spaziergang zurück und merke einfach, oh, ich bin erfrischt, mir geht's gut, mein Fokus ist wieder auf Jesus und nicht auf Umstände und ich habe wieder Gottes Blick. Und ja, auch mein Mann merkt es, wenn ich vielleicht ein paar Tage mal nicht so viel zum Beten kam, dann kommt nämlich die alte Janina wieder zum Vorschein. Ja? Dann kommt nicht die Frucht des Geistes, sondern mehr so die Ungeduld und vielleicht die Selbstbeherrschung ist nicht ganz da. Das kommt wenn ich im Gebet bin und so connected bin mit Gott, bleibe ich in der Frucht des Geistes, bin ich in Liebe, bin ich in Geduld, bin ich in Selbstbeherrschung, aber ohne diese Connection, ohne diese Beziehung mit Gott, dann fehlt mir irgendwie was. Ich meine, das kann man auch gut, finde ich, mit der Ehe. Ja? Wenn ich mit meinem Ehepartner, wir einfach nur so miteinander im Haus leben, aber nicht mehr connected sind und nicht mehr miteinander sprechen, dann fehlt ja auch was. Ja? Dann ist man auch unzufriedener miteinander, dann püppelt man sich auch ein bisschen an. Und wir brauchen das. Ja? Genauso wie wir in der Ehe die Beziehung aufrechthalten müssen, so brauchen wir diese Beziehung zu Jesus. Jeden Tag im Gebet mit ihm einfach Zeit zu verbringen. Und dieses Gebet bringt Veränderung. Dieses Gebet bringt wieder neuen Fokus und bringt Feuer hinein. Zumindest ist es bei mir so, aber ich denke bei euch allen auch. Genau. Und Matthäus 26, Vers 41 können wir mal aufschlagen. Da steht, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wacht und betet. Das ist etwas, wir sollen nicht schlafen. Ja, nicht geistlich gesehen. Ja, wir dürfen schlafen abends, aber geistig gesehen sollen wir wach bleiben. Und dieses Wachbleiben ist, indem wir ein Gebetsleben haben. Und dann steht, damit wir nicht in Versuchung kommen. Ja, weil wenn wir nicht beten, dann kommen Ablenkungen, dann kommen vielleicht Lügen in dein Leben, wo du dann denkst, ja, der hat mich nicht gern und dies und das. Und du glaubst Dinge, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen. Aber wenn man im Gebet ist, dann kann man das mit Gott sofort besprechen und kann diese Lügen sofort von sich absteifen und sagen, das gehört nicht zu mir, das stimmt gar nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Und so kommt es halt, dass wenn wir nicht wachsam sind und nicht beten, dass Versuchungen kommen. Der Feind weiß ganz genau, mit welchen Triggerpunkten er kommen kann in unser Leben, wo wir wissen, da sind wir anfällig für. Und ich finde es auch interessant, dass das ja auch hier in diesem Kontext in der Bibel ist es ja, dass Jesus kurz davor war, sein Leben für uns am Kreuz zu geben, und hatte seine Jünger mitgenommen und die sollten mit ihm beten. Aber sie sind immer wieder eingeschlafen. Er kam dreimal zu ihnen und sagt, wachet und betet. Und bitte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Nein, sie konnten es nicht. Sie waren müde, sie waren träge. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich bin auch manchmal müde und träge. Und ich frage mich hier an dieser Stelle, wenn Petrus gebetet hätte, hätte er dieser Versuchung widerstehen können, dass er Jesus nicht verleugnet hätte? Dass er kühn und mutig gewesen wäre und gesagt hätte, ja, das ist mein Jesus, mein Meister. Aber nein, er war feige und hat gesagt, nee, den kenne ich nicht. Ja, wir im Gebetsleben kriegen wir Mut, kriegen wir die Ausrichtung, kriegen wir die Kraft, die wir aus einer Kraft nicht schaffen. Genau, das einfach nur mal so als kleiner Denk, drüber zu nachdenken. Genau, dann geht's weiter. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Genau. Der Geist, wir sind ja aus Seele, Geist und Leib geschaffen. Ja? Der Geist ist das Connection zu Gott, wo wir direkt connected sind. Damals mit Adam und Eva, sie waren im Geist. Und als sie von der Frucht gegessen haben, ist er erstmal, ne, sind sie nicht leiblich gestorben, sondern der Geist ist gestorben. Der war tot. Und erst indem Jesus für uns wieder gestorben ist, auferstanden ist und wir ihn in unser Leben aufnehmen, lebt unser Geist wieder auf. Ja? Und wir haben diesen Zugang wieder. So wie in der Stiftshütte war ja immer dieser Vorhang zwischen das Allerheiligsten und Heiligen und da durften nur die Priester rein. Und heute ist ja dieser Vorhang weg und wir können connected sein mit Gott. Und das Das ist jetzt unser Gebetsleben. Wir können direkt zu ihm kommen mit allen Dingen. Der Geist lebt wieder und der Geist ist immer willig. Der ist immer, der möchte mehr von Jesus. Aber da haben wir ja noch unsere Seele und unser Körper. Der Körper macht jetzt nicht so viel, der hat vielleicht Symptome wie Müdigkeit. Aber die Seele, ja, die ist ja so meine Gedanken, mein Wille, meine Gefühle, meine Emotionen. Dann ist das ja so. Mein Wunsch, ja, ist, ich möchte Zeit mit Jesus verbringen. Mit 5 Kindern ist man sehr viel beschäftigt. Also heißt es für mich, ich sollte früher aufstehen, noch bevor meine Kinder aufstehen, damit ich meine Zeit habe mit Gott. Also stelle ich mir ganz motiviert am Abend meinen Wecker auf 6 Uhr und mein Geist ist willig, der möchte das auch am nächsten Morgen. Dann klingelt aber der Wecker und dann denke ich, oh, ich bin noch so müde. Mein Gefühl sagt, nein, du brauchst den Schlaf, die Nacht war nicht gut. Kennt ihr sowas? Ja, das ist das Fleisch, ja. Ach, du schaffst es später auch noch zu beten. Das muss jetzt nicht geschehen. Das sind dann die Gedanken, die kommen, ja. Das ist das Fleisch. Das Fleisch ist einfach schwach. Da müssen wir überwinden. Der Geist ist willig. Und das heißt, wir müssen im Geist anfangen zu herrschen. Weil wann will denn das Fleisch mal beten? Also es ist doch das Gefühl, ist doch selten da, dass ich jetzt beten möchte. Meistens kommt Gebet, wir sind in Notlage. Ja, dann bist du sofort beim Beten. Ja, wenn es dir schlecht geht, krank oder so, dann sofort. Aber wenn es dir gut geht, ja, wann suchst du da mal wirklich, hey, ich mache es gerne, aber ich muss mich trotzdem überwinden. Und wenn ich drinne bin im Gebet, boah, dann denke ich immer, warum habe ich denn mich schon wieder so lange da gezögert? Warum habe ich mir jetzt, braucht es wieder so lange, bis ich mir Zeit nehme? Kennt ihr das? Weil wenn man dann drin ist im Gebetsleben, das macht super Spaß. Und erst recht, wenn man danach die Frucht sieht, wie die Frucht des Geistes aus einem herausströmt und man einfach anders mit seinen Kindern agieren kann und mit seiner ganzen Familie und die Freude aus einem heraussprudelt und der Friede. Genau, also das Fleisch, das müssen wir überwinden. Und warum ist denn das so? Ja, das ist einfach unser eigenes Ego, das immer wieder gegen den Geist ankämpft. Und deswegen hat Gott zu uns gesagt, wir sollen im Geist wandeln und der Geist soll herrschen. Der soll herrschen. Also wir sollen hier überwinden. Und dann, genau, der Feind hasst es nämlich, dass wir beten, ja? Weil im Gebet verändern sich Umstände. Im Gebet geschehen Wunder oder durch Gebet. Und auch mein Herz verändert sich, weil ich mich auch reflektiere im Gebet, über Dinge nachdenke. Und auch Gott frage, Gott, was denkst du zu dieser Situation? Was war da? Warum hat die Person so auf mich reagiert? Und dann werde ich verändert, kriege einen anderen Blickwinkel. Ja? Und natürlich, die Beziehung zu Gott wird stärker. Und das hasst natürlich der Feind. Und deswegen, ja, guckt er immer auch, dass er uns viel ablenkt. Kennt ihr das? Dann plötzlich klingelt das Handy oder was auch immer. Also ich habe jetzt auch angefangen, meinen Gebetsspaziergang ohne Handy zu machen. Weil ich merke, es ist in der Hosentasche und fällt mir ein, ah, der Person wollte ich noch was schreiben. Ach, der Person. Und dann bin ich wieder dran und dann denke ich, hallo, schon 15 Minuten rum und ich habe immer noch nicht hier. Also genau, Ablenkungen. Und da müssen wir auch anfangen und Strategien zu gucken, dass wir uns nicht so viel ablenken lassen. Genau. Dinge werden auch im Geist, im Gebet geboren. Ja? Also zum Beispiel 1989 war ja noch die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland und es sah nicht danach aus, dass bald diese Mauer fallen wird. Also wenn man die Geschichte liest, es sah nicht danach aus. Aber da gab es am Montagsgebet in Leipzig und die haben sich getroffen, die haben gebetet und die haben gesagt, Gott, lass die Mauer fallen. Und die Mauer ist plötzlich gefallen. Es war sogar ein Versprecher von dem, der das gesagt hatte. Er wollte es nur für ein paar Tage, glaube ich, öffnen, soweit ich das rausgefunden habe. Aber dann haben sie nochmal nachgefragt, ja, jetzt geöffnet. Und dann war es geöffnet. Er konnte es nie wieder rückgängig machen. Und das war einfach ein Gebetswunder, ja, weil Menschen gebetet haben. Gott wünscht sich, er wartet drauf, dass wir beten. Es ist... er wünscht sich das einfach, ja, dass wir Dinge, die er schon im Himmel für uns hat, dass wir sie runterbeten. Und Gebet ist jetzt nicht nur, dass wir in Beziehung treten, das auf jeden Fall, aber auch, dass wir anfangen, hier auf dieser Erde Autorität auszuüben und dass wir herrschen. Das ist nämlich im Gebet, ja. Da sind Umstände, durch Gebet können wir Dinge verändern und darüber herrschen, Autorität einnehmen. Und Gottes Wille. Ja? Er hat auch gesagt in seinem Gebet, wie Jesus gesagt hatte, wie sollen wir beten, hat er gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf dieser Erde. Und er möchte das, dass wir das beten, seinen Willen hier runter beten, dass sein Reich hier sich etabliert, hier in der Jesusgemeinde, in unserer Familie, in Deutschland. Ja, sein Reich, in sein Reich ist kein Mangel. Und er möchte gar nicht, dass wir im Mangel leben, aber er möchte, dass wir es runterbeten, runterholen. Und er hat uns auch gesagt, dass er uns Schlüssel gegeben hat. Durch Gebet können wir Dinge binden und lösen. Ja? Binden, ja, zum Beispiel haben wir Autorität über böse Mächte, dämonische Mächte. Wir haben ja unser Pflegekind und der hat natürlich sein Päckchen mitgepackt mit seiner Vergangenheit und er hat auch manchmal so richtige Ausraster immer gehabt, wo er richtig schrill geschrien hat, wo man echt die Ohren an die Nur zuhalten musste. Und jetzt war letztens Mama da und auch Lissi hat mir schon öfter gesagt, du musst den frei beten, der ist dämonisiert. Aber ist gar nicht so leicht, ja, fand ich, weil ich denke immer, das muss er ja auch wollen. Aber dann haben wir gesagt, nee, er schläft. Und wenn er schläft, beten wir einfach und binden alle bösen Mächte, die ihn da irgendwie beherrschen, wie Rebellion und dieses Schreien und ach, keine Ahnung, ich kann es auch gar nicht richtig benennen. Aber dieses Verhalten hat sich verändert, seitdem wir immer abends, ich habe mit meiner Mama angefangen, Weihnachten war sie da, dann haben wir über ihn gebetet, ihn gesegnet und haben gesagt, wir binden jede böse Mächte, die in und durch ihn wirken wollen. Die haben hier keinen Raum mehr und habe Autorität als Pflegemutter angenommen und habe gesagt, hier ist kein Raum für ihn. Diese bösen Mächte dürfen das hier nicht mehr machen. Und er hat sich verändert, muss ich sagen. Selbst seiner richtigen Mutter ist es aufgefallen, dass er ruhiger geworden ist, dass er nicht mehr so schnell ausrastet. Und also mega, ich freue mich total. Und da sehen wir halt, wir haben Autorität im Gebet. Und hätte ich nicht gebetet, dann hätte ich jetzt immer noch damit zu kämpfen, wie er rumschreit und hätte gedacht, ja, so ist er halt, ist sein Päckchen, das er mitgenommen hat. Nein, wir können das einnehmen, ja. Und wir können uns lösen von Flüchen. Wir müssen keine Generationsflüche über uns ertragen. Nein, wir können uns davon lösen. Wir können uns lösen von Krankheiten, lösen von Dingen, die nicht göttlich sind. Können wir uns lossagen, ja, das gehört nicht zu mir. Genau, das heißt Autorität einnehmen. Und zu herrschen, im Gebet, durchs Gebet. Genau, ich habe so voll die coolen Zitate gefunden. Die will ich euch mal kurz vorlesen. John Wesley hat mal gesagt, Gott tut nichts außer durch Gebet. Also er antwortet auf Gebet. Und Gott liebt es, wenn wir ihn um etwas bitten. Es steht ganz viele Bibelstellen, wo er sagt, bittet und ich gebe. Oder wenn das Volk Israel wieder... Es ging ihnen schlecht. Ja? Dann haben sie wieder zu Gott ausgeschrien. Aber als es ihnen gut ging, haben sie sich abgewandt von Gott. Aber als es ihnen schlecht ging, haben sie ausgeschrien. Und Gott ist immer gnädig. Und Gott hat geantwortet. Dann hat er geantwortet, wenn man zu ihm schreit. Ja? Und zum Beispiel, er liebt es auch, Gott liebt es, wenn wir spezielle, ganz spezifische Gebete haben. Nicht nur einfach sagen, danke Gott, dass du mir jeden Mangel ausfüllst. Ja, macht er. Aber er liebt es auch, wenn wir spezifisch beten. Ja, ich habe zum Beispiel Gott auch eine Liste hingetan, was ich für Eigenschaften hätte, wie mein Mann sein sollte. Ja, habe schon gesagt, er soll Kinder und Jugend lieben, auch da drin arbeiten und eine Gitarre spielen. Er soll, also ich habe so ein paar Sachen und das hat er auch, sportlich sein und so. Und das hat mein Mann auch alles. Also er liebt es. Oder wir haben über 1,5 Jahre ein Haus gesucht und keins passte. Und dann sagte Gott zu mir, mach doch mal eine Liste, schreib doch mal auf, was dir wichtig ist an einem Haus. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Weißt du, davor habe ich aber nur für ein Haus gebetet. Und es war mir egal, wie es aussieht. Hauptsache jetzt ein Haus. Aber als ich dann angefangen habe zu träumen, ach ja, was will ich eigentlich? Und dann, schwupp, das war nicht länger als 3 Monate. Und dann war genau diese Sachen, die ich erbetet habe. Ich habe gesagt, wenn ich aus meinem Fenster gucke, vom Küchenfenster, möchte ich den Kindern den Spielplatz sehen, weil ich dann auch kleine Kinder hatte. Habe ich mir gedacht, wie cool, ich kann kochen, die können da drüben schon spielen und ich muss nicht immer hinterher rennen. Und das habe ich jetzt. Ich gucke aus meinem Küchenfenster und da ist sogar noch so ein kleiner Skateplatz dabei. Die Kinder sind viel da drüben. Fußballplatz, Volleyballplatz, Basketballplatz, perfekt, ist immer der Treffpunkt, da sind alle Kinder und Jugendlichen, meine Kinder gucken aus dem Fenster, ah, meine Freunde sind da, rüber. Dadurch habe ich natürlich auch öfter mal Kinder und Jugendliche in meinem Haus, ne? Toilette, Trinken, unser Trampolin, aber ich finde es cool, mich freut es. Also das war ein Punkt, was ich drauf hatte. Dann hatte ich drauf, dass wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze, möchte ich doch auch gerne grün sehen. Das habe ich. Ich wollte einen Ofen in meinem Wohnzimmer haben, habe ich. Und dann habe ich gesagt, ah ja, wenn wir eh schon nach Karlsruhe ziehen, dann will ich ganz nah an einem See wohnen. 5 Minuten mit dem Fahrrad, ich bin an meinem Lieblingssee. Ja, also total schön. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, und wenn ich gehe immer gebeten, ich will nicht durch das ganze Dorf erst laufen müssen oder mich ins Auto setzen müssen, sondern ich will direkt vor der Tür ins Grüne gehen. Das ist so. Ja, ich bin direkt am Damm, kann laufen bis zum Rhein runter und habe sogar verschiedene Wege. Ich muss nicht immer denselben Weg laufen. Und immer herrlich, jedes Mal, also das ersten 1,5 Jahre habe ich Gott immer gedankt, oh, ist das schön hier. Oh, ich bin so dankbar, hier zu wohnen. Also Gott liebt es, wenn wir auch spezielle Sachen, ja, nicht nur sagen, danke für ein Haus, sondern ein Haus, das, das und das und das. Er liebt es einfach. Ja, er hat das doch auch Wünsche in uns hineingelegt. Natürlich sollen wir gemäß das beten, was sein Wille ist. Ich kann jetzt nicht beten, ein manipulierendes beten, ja, wenn ich zum Beispiel früher noch nicht verheiratet war und dachte, oh, der Mann ist toll, den will ich haben. Gott, danke, dass dieser Mann sich jetzt in mich verliebt. Das wäre Manipulation, das wäre auch wahrscheinlich gar nicht Gottes Wille, ja. Also, ne, also man muss schon gucken, was ist jetzt Gott gegeben, was ist eigentlich sein Wille und was nicht sein Wille. Genau, also er will nicht, dass wir erbeten, dass XY sich in mich verliebt, sondern da Gott, dem Mann, den du für mich bestimmt hast, der soll sich in mich verlieben. Das ist dann wieder ein gutes Gebet. Genau. Ja, also Gott liebt es. Ja? Und wir sind dafür verantwortlich, wie viel der Himmel die Erde berühren kann durch unser Gebet. Wie viel Touch of Heaven hier runterkommt durch Gebet. Dann der Watchman Nee hat gesagt, vieles ist noch nicht geschehen oder umgesetzt, und Gottes Kraft ist hier noch nicht so manifest da. Es liegt an unseren Gebeten. Der Himmel, da ist seine Kraft, da ist keine Begrenzung. Hier leben wir leider noch in Begrenzungen. Es liegt an unseren Gebeten. Ja? Wie viel wir hier runter beten. Reinhard Bonke hat mal gesagt, der Feind möchte dich vom Gebet abhalten, weil Gebet hält ihn auf. Ja? Deswegen, wir merken auch, unser Fleisch ist immer schwach, Ablenkungen kommen, der Feind liebt das, uns abzulenken und unser Fleisch zu sagen, ha, schlaf noch ein bisschen länger, das tut dir doch gut, Schönheitsschlaf oder was auch immer. Genau, ja, wir sollen herrschen im Geist. Gebet heißt zu herrschen, ja, auch zu sagen, so, Fleisch, nein, ich überwinde jetzt, denn die Frucht daraus aus einem Gebet ist viel besser, als dass ich jetzt noch länger mein Bettchen liege. Muss ich mir jedes Mal auch wieder sagen, weil ich weiß nicht, jetzt im Winter, kennt ihr das? Ist so kalt außerhalb des Bettes. Da muss man sich erstmal überwinden, da rauszukriechen aus dem Bett. Und dann habe ich mal probiert, im Bett zu beten, dann bin ich wieder eingeschlafen. Also, ich muss tatsächlich das Bett verlassen. Genau. Also, und George Müller, das war auch ein starker Glaubensmann, der hatte so Kinderheim geöffnet, ganz viele Kinder aufgenommen in England. Da sind viele Eltern gestorben damals an irgendwelche Krankheiten, Typhus oder irgendwas. Und dann waren das Waisenkinder. Und er hatte kein Geld, aber was er hatte, war ein Glaube. Und sein Gebetsleben war stark. Und er hat gebetet und dann war plötzlich ein Haus für ihn freigesetzt. Er hat gebetet, dann kamen plötzlich ganz viele Kleidungsstücke für die Kinder und Möbel. Gott hat ihn versorgt. Und eine Geschichte, das lese ich bei meinen Kindern öfter mal vor, weil ich die immer so toll finde. Gott liebt es, uns zu versorgen. Und dann war es so, George Müller saß da mit seinen 100 Kindern. Es gab kein Essen, er wusste das, aber die Teller waren schon auf dem Tisch. Und hat er gesagt, wer möchte jetzt beten und danken, dass Gott uns versorgt und dass das Essen da ist und fürs Essen danken. Und dann haben sie dafür gebetet, ne? Ganz einfaches Gebet, danke, dass du unser Versorger bist, danke fürs leckere Essen und ja, dass du nie zu spät kommst. Amen. Und dann klopft es an der Tür und da war der Bäcker da und hat gesagt, er konnte die Nacht nicht schlafen, ist er noch pünktlich, braucht ihr Brötchen? Also, und dann hatte er genug Brötchen, alle wurden satt und kurz danach hat es auch noch mal geklopft und dann ist so eine Kutsche genau vor deren Waisenhaus stecken geblieben. Und dann fragt dieser Milchmann, ja, könnt ihr Milch gebrauchen? Die wird sonst schlecht. Und dann hatten die Kinder genug Milch zu trinken. Und das ist unser Gott, ja, er versorgt. Und das war nämlich das Geheimnis von George Müller. Das können wir nachlesen in 1. Johannes 5, Vers 14. Mal gucken. Also, da steht, da steht es ja auch. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und den nächsten Vers bitte noch. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also ein bisschen kompliziert hier ausgedrückt. Kurz gefasst, wir sollen im Glauben wissen, dass, wenn es Gottes Wille ist und sein Wille ist, dass wir Versorgung haben, ja, sein Wille ist, dass es uns gut geht, dann nehmen wir uns das aus dem Himmel und danken Gott schon dafür. Ja, wir sprechen schon in die Situation hinein, danke für das Essen, danke, dass du mich versorgt hast, danke, dass ich das oder das habe. Ja? Ich habe auch angefangen damals, wo ich mein Haus noch nicht hatte, danke für dieses Haus mit Ofen und Blick auf meinen Spielplatz und alles, habe ich ausgesprochen, habe es im Geist gesehen und dann habe ich mein Haus bekommen. Ganz ehrlich, eine Sache habe ich vergessen, ich hätte noch beten sollen, dass das Haus mehr Fenster hat. Ich liebe ja Helligkeit und wir hatten immer Wohnungen, die sowieso dritte Stockwerk waren und total durchflutet waren mit Licht, deswegen stand das nicht auf meiner Liste. Also falls wir noch einmal umziehen, dann steht das als erstes auf meiner Liste, weil ich liebe Helligkeit. Genau. Ja, also und das ist es, Gott liebt es, ja, dass wir speziell beten, dass wir ins Gebet gehen, dass Veränderungen passieren können, dass Durchbrüche passieren können. Genau, wo wenig Gebet ist, da ist auch wenig Kraft. Und wenn wir mehr Kraft sehen wollen, wenn wir mehr Dinge verändert sehen wollen, Wunder sehen wollen, dann heißt es wieder mehr beten. Ich predige mir das auch, ne? Das ist jetzt nicht, genau, ich wünsche mir auch, dass mein Gebetsleben noch toller ist. Also, ja, es kann nie genug sein, ja. Ich habe schon mal ein Gebetsleben, ich habe ja auch einen Hund, ja, und der Hund guckt mich immer an, hey, wir waren heute noch nicht draußen und dann geht es auch im Regen raus. Genau. Ja, und dann gab es früher die Erweckungsprediger, da gab es einen Charles Finlay und der, wenn der irgendwo hingegangen ist, hat er da seine Zelte aufgebaut und dort geschahen Zeichen und Wunder. Tumore sind abgefallen, Taube konnten hören, Blinde sehen, ich weiß nicht, ob er bei Ihnen wieder Erweckungen aus den Toten gab, bestimmt, aber ja, da geschah etwas. Und wisst ihr, was das Geheimnis war? Er hatte einen Fürbitter, der hieß Nash. Von dem hörten die meisten kaum was. Ja, die sind meistens im Hintergrund. Die leben meistens in Isolation und im Hintergrund. Aber die haben einen starken Geist und die beten Dinge durch. Der hat nämlich immer gewusst, okay, der Charles geht dahin, der Charles hat ihnen das auch vorher gesagt, dann ist der Nash schon 2 Wochen vorher dorthin, hat sich ein Zimmer gemietet und hat für dieses Land, für diese Stadt, für diese Menschen gebetet, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Herzen weich sind, dass die Ernte reinkommt, dass Menschen zu Jesus finden. Das wäre nicht passiert, wenn es kein Nash gegeben hätte, der das nicht im Gebet vorbereitet hätte. Und es ist mir letztens auch wieder aufgefallen, wir leben in so einer Gesellschaft, wir wollen alles jetzt sofort sehen und am besten, ohne dass ich einen Preis bezahle, ohne dass ich jetzt was dafür machen muss. Kennt ihr das? Ich kenne, also ist bei mir ganz oft so. Aber wir müssen anfangen, diesen Lebensstil zu finden, ja, wieder mehr zu beten, mehr ins Gebet zu gehen. Genauso wie es Miss Bugglesworth oder John G. Lake, da sind Zeichen und Wunder geschehen. Wir sehen uns nach diesen Erweckungswellen, also ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach mehr Zeichen und Wunder, dass wenn ich für Menschen bete, dass sie geheilt sind. Ich sehe es manchmal, aber noch nicht genug. Ja? Aber das liegt am Gebet. Gott ist nichts unmöglich. Es liegt an uns, wie viel wir den Himmel runterholen und seine Kraft freisetzen durch Gebet. Alles schon reingesät. Genau. Dann kennen wir die Geschichte von Petrus und Jakobus. Also, es war in der Apostelgeschichte, sie hatten voll die Erweckung erlebt, ganz viele Menschen kamen täglich hinzu zum Glauben, haben zu Jesus gefunden und dann kam natürlich irgendwann mal Verfolgung. Und dann wurde der Jakobus festgenommen, Aber die Gemeinde hat gedacht, ha ja, kein Problem, der wird bestimmt morgen wieder freigelassen. Nö, war gar nicht so. Er wurde getötet. Und dann ist die Gemeinde aber wach geworden. Ach, was ist denn da jetzt passiert? Da stand nämlich nicht, dass sie dafür gebetet haben, dass er freigelassen wird. Haben sie nicht. Und Gott, ja, braucht auch manchmal unsere Gebete. Er möchte, dass wir beten. Beim Petrus steht dann da, dann wurde nämlich danach Petrus festgenommen und da stand, sie beteten inständig. Sie beteten. Und dann geschah das Wunder. Gott schickte einen Engel zu Petrus ins Gefängnis, der löste sogar seine Ketten und er konnte einfach schnurstracks rausgehen aus dem Gefängnis und war frei. Das geschah, weil die Gemeinde gebetet hat. Ja? Gott kann auch so Wunder tun, auf jeden Fall, aber er möchte, dass wir auch beten. Und dann geschehen die Wunder. Genau. In 3. Mose 6, Vers 6 steht, dass wir auf unserem Altar beständig ein Feuer brennen lassen sollen. Wir sollen darauf achten, dass es nie ausgeht. Dieses Feuer, das zündet Gott an. Ja? Das hat er damals bei mir angezündet, wo ich ihm begegnet bin. Er hat dann angefangen, in mir dieses Feuer zu brennen, dass ich voller Leidenschaft bin, voller Liebe für ihn bin. Aber dieses Feuer, das ist dann unsere Aufgabe, dass es brennen bleibt durch unser Gebetsleben. Und das ist eine Aufgabe. Und wir sind ja, es steht ja auch in der Bibel, er hat uns zu Priester und Könige gemacht. Und das war damals die Aufgabe im Alten Testament, dass das Opfer, ne, dieses Feuer am Altar nie ausgelöscht wird. Jetzt gibt es auch keine Priester mehr. Das wird abgeschafft durchs Neue Testament, weil Jesus für uns das einmalige Opfer bezahlt hat. Aber dieser Altar ist jetzt in uns drinne. Beständig Beziehung mit Jesus. Und da soll dieses Feuer brennen. Und unsere Aufgabe ist es, dass das Feuer brennen bleibt. Das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer Gebetsleidenschaft, ja, dass das drinne bleibt. Und da, ja, müssen wir den, also muss ich sagen, muss ich mein Fleisch überwinden, um zu beten, um dieses Feuer, dass es brennt. Und dann war es aber auch die Aufgabe, Asche zu entfernen. Und diese Asche, ja, das ist zum Beispiel für mich wie alte Gewohnheiten, wie Dinge, wie, wo ich halt vielleicht noch Unvergebenheiten habe oder Sonstiges, ja, das ist alles Asche, was verbrannt, also das Dinge, die verbrannt worden sind und daraus ist dann Asche geworden. Und das einfach raus aus unserem Leben, wieder säubern, frei davon kommen. Und der Bibelvers oder die Bibellosung für dieses Jahr ist auch, siehe, ich mache alles neu. Und ich finde, das ist so passend. Ich fand sowieso die ganzen Bibelverse oder die Jahreslosung passten die letzten Jahre immer sehr gut. Und dieses Jahr ist es, siehe, ich mache alles neu. Und da bin ich echt am Anfang des Jahres, ich so, okay, wenn er alles neu machen will, dann muss ich aber auch anfangen, Altes loszulassen, aufzuräumen in meinem Leben und zu gucken, Herr, wo willst du mich verändern? Wo sind noch Dinge, Verkrustungen, die wir wieder freigeschliffen werden müssen? Und ja, einfach alte Gewohnheiten oder Gedanken zu erneuern, loszulassen. Und das ist Dinge, ja, dann Feuer drauf und dann verbrennt es und Asche kommt hervor und dann machen wir den Altar wieder frei, sauber davon. Genau, er liebt es, wenn wir mit Dingen zu ihm kommen. Weil, wie zum Beispiel Unvergebenheit oder Bitterkeit oder sonstiges, das schadet uns. Das schadet gar nicht die Person, auf die du sauer bist, auf die du Unvergebenheit hast. Die merken das ja noch nicht mal. Aber in uns drinne, da wächst was und das ist nicht gesund. Und da muss Feuer drauf und dann mit Asche wieder raus. Damit das Feuer wieder besser brennen kann, damit da wieder mehr hervorkommen kann. Das ist auch unsere Aufgabe, immer wieder zu gucken, boah, wo ist da noch Dinge? Wo muss ich aufräumen in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht Bitterkeit zugelassen? Es war bei uns in der Gemeinde eine Zeit und da musste ich aufpassen, dass keine Bitterkeit kommt, weil es war plötzlich, kam so ein, also wir kämpfen nicht gegen Menschen, ja, sondern gegen Mächte. Und wenn es dann irgendwie so kommt, dass jemand plötzlich von einem Geist der Religiosität so eingenommen wird, ja, ist es nicht gegen die Person, ja, sondern es war einfach verschleiert oder wie man es auch nennt, einfach so ein bisschen Religiosität in meiner Gemeinde, muss ich sagen. Und dann wurde plötzlich gesagt, Janina, du darfst keine Moderation mehr machen, sollen Frauen nicht mehr machen, für eine Zeit, für eine Season, haben sie gesagt. Dann habe ich gedacht, ja, okay, eine Zeit. Aber mal 3 Monate rum ist so, wann ist denn jetzt mal diese Zeit wieder rum? Weil ich liebe Moderation machen. Und Predigen haben sie mich ja auch schon ewig nicht mehr gefragt. Ja, und dann habe ich gemerkt, boah, ich muss aufpassen, nicht bitter zu werden. Nicht auf diese Person, ja, weil es geht da auch nicht gegen die Person, sondern es ist was Geistliches. Und Gott ist so treu und Gott ist so gut und er schenkt zu solchen Zeiten dann auch Leute, wie jetzt so Lissy hat er mir an die Seite gestellt, die mit einem zusammen beten, diese Dinge durchbeten. Weil ich war tatsächlich fast die Einzige vom Leitungsteam, die gesagt hat, das ist religiös, nein, das ist nicht göttlich. Und das war schon eine harte Zeit, muss ich sagen, aber da hat Gott mir dann Gebetspartner an die Seite gestellt, wie Lissy und meine Astrid, und die haben mich mal angefeuert und haben gesagt, nein, Gott hat mehr für dich, lass das nicht zu. Und genau, und das tat gut und Gott ist so, er stellt einen immer Leute an die Seite, die durchseasen, durchbeten. War ja damals mit meiner Schwester genauso. Als sie ein Eheproblem hatte, hat Gott ja auch jemanden an die Seite gestellt, der mit ihr gebetet hat. Und das finde ich so gut. Gott weiß, durch welche Dinge wir durchgehen. Und dass man auch manchmal Leute braucht, die mit einem durchgehen. Einen stärken, einen anfeuern. Die Astrid hat immer gesagt, du bist eine Kämpferin Gottes, du bist eine Kämpferin Gottes, du schaffst das. Und ich so, okay, okay. Du bist nicht berufen, in der zweiten Reihe zu sitzen. Nein, in dir steckt eine Leiterin. Ich so, okay, ja, okay, ich nehme es an. Aber wisst ihr, wenn da so ein Gegendruck war, wie du bist ja nur eine Frau und Frauen sollen jetzt mal nichts hier machen, dann kommt manchmal auch Zweifel, ne? So wie, aber Gottes Wort ist wahr. Ne? Und ich habe gesagt, Gott, bring Gerechtigkeit hinein. Und er hat Gerechtigkeit hineingebracht in die ganze Situation. Ich wollte eigentlich schon die Gemeinde wechseln. Ich wollte schon sagen, ach, lasst mich alle. Ich suche meine Gemeinde, wo ich in meine Berufung komme. Aber geht da nicht. Man ist auch verheiratet. Der Mann fühlt sich ja auch wohl in der Gemeinde. Und außerdem läuft man nicht vor Problemen weg, sondern man fragt ja Gott, was ist denn dein Wille hier? Und Gott hat immer zu mir gesagt, harre aus. Dann habe ich Gott gesagt, Gott, wie lange soll ich denn ausharren? Dann habe ich Dezember gehört. Zu dem Zeitpunkt war so Juni, Juli. Ja, Dezember war noch weit weg. Okay, bis Dezember ausharren. Es sah wirklich, in dem Moment, wo ich das gebetet hatte und gehört hatte, sah ich keinen Lichtblick, dass irgendwie die Leitung versteht, dass das religiös ist. Die haben wirklich, kennt ihr den Bibelvers? Das Gesetz tötet, aber der Geist belebt. Und wenn du immer alles nur so nimmst, wortwörtlich, wie es da steht, aber nicht durch den Heiligen Geist siehst, dass er es belebt und dass wir auch mal den Heiligen Geist fragt, wie meinst du das, dann nimmt man es einfach gesetzlich und dann wird alles tot. Aber der Geist belebt Dinge. Der Geist macht auch manche Dinge mal ein bisschen verrückter, als man denkt. Ja, das ist Lebendigkeit. Wo war ich? Ja, jedenfalls Dezember. Aber wisst ihr, Gott hat dann einfach wirklich von jetzt auf gleich kam eine Veränderung. Dann kam ein alter Pastor aus Israel zurück und dann wurde aufgeräumt. Dann wurden Gespräche geführt und plötzlich, ich habe gar nicht mal irgendwie viel mehr gesagt, ich habe nur das gesagt, was ich immer gesagt habe. Dann hat es plötzlich Klick bei denen gemacht und die so, ja, wirklich religiös. Dann gab es Versöhnung, Entschuldigung und jetzt merkt man in der Gemeinde wieder, es lebt endlich wieder auf. Aber das war schon eine harte Zeit, muss ich sagen. Aber dann habe ich sogar, wenn ich dann mal so in Instagram, kamen sogar dann Bibelverse zu mir oder so Sachen wie, wenn du denkst, du bist unter Attacke, dann weißt du, dass Gott dich ausbildet. Ich so, oh, das passt, habe ich dann mal gleich aufgeschrieben. Das passt gerade in meine Situation hinein. Ich bin nicht unter Attacke, sondern Gott bildet mich aus. Und das ist gut, ja, er bildet jeden aus. Und das war eine gute Ausbildung. Ich habe gelernt, mehr im Geist zu sehen, mehr zu unterscheiden. Was ist geistlich, was ist seelisch, was ist gesetzlich, was ist lebendig. Also war gut, war eine gute Zeit. Genau, alles dient uns zum Besten. Und natürlich kommt es darauf an, wie ist deine Herzenseinstellung? Ja, wie gehst du damit um? Bist du bußfähig? Bist du, prüfst du dich auch selber? Ja? Und nicht nur, ich weiß alles besser, ich habe recht. Wie geht man damit um? Und die Liebe soll immer dranbleiben, ja? Keine Bitterkeit hochkommen lassen, keine Erkaltung, sondern trotzdem lieben. Ist nicht immer leicht, aber mit dem Heiligen Geist können wir lieben und auch vergeben. Genau. Ja, wo war ich? Genau. Gebet ist ein Geheimnis für die Kraft. Und ohne Gebet wäre ich da auch nicht gut durchgekommen. Und ohne Gebet wäre wahrscheinlich auch heute noch Gesetzlichkeit und Religiosität da, aber durch Gebet verändern sich Dinge. Also niemals aufgeben, sondern beten. Genau. Ja. Und Gott belohnt, die ihn suchen. So steht es in Hebräer 11, Vers 6. Gott ist ein Belohner für die, die ihn suchen. Und er liebt es, wenn wir in seine Gegenwart hineinkommen, wenn wir ihn suchen. Genau. Jetzt zum Schluss wollte ich noch eine Geschichte erzählen von Elia. Ich finde, das passt einfach. Der Elia lebte ja zu einer Zeit, wo großer Abfall war. Ne? Das, im Alten Testament, das Volk Israel wandte sich ab von Gott und dachte, die Baals, die Götzen Baal und Aschera, die sind unsere Versorger, die bringen uns das und haben denen gedient. Und dann kam ja der König Ahab und er hat das ja noch viel schlimmer gemacht als die Könige davor. Aber da gab es einen Mann Gottes, der ist aufgestanden und das war Elia. Und der Elia, der ging halt hin zu Ahab und hat gesagt, es wird jetzt nicht mehr regnen. Und dann hat Elia gebetet und der Himmel war verschlossen. Für 3,5 Jahre war es verschlossen und es hat nicht geregnet. Und wisst ihr, der Baal wurde nämlich dafür verehrt, dass er immer das Land fruchtbar macht. Und damit hat Gott gezeigt, der Baal hat gar keine Kraft. Das ist nur ein Götze, es ist nur ein Dämon, den ihr da anbetet, aber es ist nicht Gott, der Schöpfer Himmel und Erde, der die Allmacht hat über alles. Also 3,5 Jahre hat Gott gezeigt, diesen Baal, den ihr anbetet, der hat keine Macht. So, dann war schon alles verdorrt und wüst, aber Gott ist gnädig. Ja? Er will nicht, dass die Leute an Hungersnot sterben. Also schickte er wieder Elia zu Ahab und sagte, dann hat Elia halt gesagt, Gott sagt, schick mal hier deine ganzen Baalspriester her und wir wollen jetzt sehen, welcher Gott der wahre Gott ist. Nämlich da auf dieses Opfer, was wir jetzt hier bringen werden, wo da Feuer vom Himmel runterkommt, das ist der wahre Gott. Und dann hat der Elia gesagt, und hol noch das ganze Volk Israel hierher, damit sie das sehen. Und dann kam der Ahab, der König Ahab, mit seinen 450 Baalpriestern und 400 Aschera-Priesterinnen. Und dann haben sie da angefangen, glaube ich, Stunden, wie man das so lesen kann. Ne? Dann haben sie da ihre Zeremonie gemacht, die Baalspriester, und haben gehofft, dass jetzt Feuer runterkommt. Und ich habe es früher immer aus dieser Brille gelesen. Ja, natürlich kommt da nie Feuer runter. Der ist ja hat ja gar keine Macht. Aber wisst ihr, ich habe es letztens mal anders gelesen. Diese Baalspriester, der Feind, der Teufel hat ja auch ein bisschen Macht. Nicht so viel wie Gott, aber es gibt Zaubersprüche, ja, es gibt Voodoo-Sachen, wo man ja auch sieht, du kannst durch Flüche krank werden und alles. Also der Feind hat schon ein bisschen Macht, ja. Und ich denke, diese Baalspriester haben das vielleicht auch mal erlebt, ja, dass Dinge passiert sind. Aber natürlich hat Gott die größte Kraft und er kann das ja machen, dass da nichts passiert, war ja auch so. Und die Baalspriester, die haben aber wirklich geglaubt, da kommt jetzt Feuer runter. Die haben daran nicht gezweifelt. Und dann steht da, sie haben sich sogar aufgeritzt, Blut kam runter. Also als ich das mal schon als Kind gelesen habe, ich gedacht, Aber so ist das. Ja? Die Dämonen, die hinter diesen Götzen stehen, die wollen immer Opfer haben. Die wollen immer, dass man was gibt. Ja? Blutopfer ist das Beste, was sie wollen. Aber unser Gott, Was möchte er? Er wünscht sich als Opfer nur eine Sache, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das Einzige, was wir an Opfer ihn bringen. Ja? Und mehr nicht. Und dann will er uns versorgen. Wir bitten ihn und er beschenkt uns. Und das finde ich so schön. Ich verstehe gar nicht, wie man da zwischen diesen zwei, also da geht man doch lieber dahin, wo man nicht viel mehr machen muss, als Gott glauben, Gott vertrauen und ihn anbeten. Und wie kann man denn dann die Baals anbeten, wo man immer, da steht in der Bibel, die haben sogar ihre Kinder geopfert. Also verstehe ich nicht. Aber irgendwie waren sie verblendet. Jedenfalls war es so, ja, dass der Elia, der hatte ein starkes Gebetsleben. Er hatte eine starke Connection zu Gott. Und seine Gegenwart hat alles verhindert, dass irgendwas Autorität hatte, was okkult war. Ja? Und es liegt auch an uns manchmal, welche Autorität, ich habe ja gesagt, Gebet ist Autorität, Gebet ist Herrschen im Geist. Ja? Und umso mehr wir beten, umso mehr unser Gebetsaltar aufgerichtet ist, geht unser Level höher und wir haben so viel Macht über okkulte Dinge auch. Wir haben auch so, durch Jesu Christus haben wir können wir Dämonen austreiben. So steht es in der Bibel. Ich habe es auch schon oft erlebt. Aber es ist, wird stärker, indem unser Gebetsteam stärker ist, haben wir noch viel mehr Autorität. Ja? Ich habe letztens eine Geschichte von einem gehört, der war Satanist, also der ist so geboren, der wurde gleich einer Frau mit zur Geburt eine Hexe geweiht. Und bei ihm war es so, der war so, so connected mit dem Teufel. Und der, also es war nicht schön, aber wenn er jemanden nur angeschaut hat, der konnte ihn blind machen oder der fiel tot um. Der hat sich so viel Macht vom Teufel geholt, ja. Und er hat gesagt, der hat sich dann irgendwann bekehrt und er hat gesagt, wenn wir Christen wüssten, wie stark unser Gebet ist, dann würden wir so viel mehr beten. Er hat zum Beispiel gesagt, dass wenn ein Mann Gottes in diese Regierung, in dieses Land kam, wo er eigentlich als Hexending geherrscht hatte, die mussten 70 Kilometer fliehen davon, weil so viel Licht von diesem Prediger ausging und seiner Fürbittemannschaft, dass er danach auch lange erstmal nicht mehr dieses Feld betreten durfte, weil daran so viel Herrlichkeit war, wo sie es nicht ertragen konnten. Also ich finde, wenn wir das mal wüssten, ja, das ist leider dieses Geistliche. Wir sehen es nicht immer sofort. Auch unsere Gebete, wir sehen nicht, was alles passiert. Wenn wir in anderen Sprachen beten, ich weiß nicht, was alles passiert. Aber ich kreiere Gottes Leben, ich kreiere Gottes Worte aus meinem Sprachengebet. Vielleicht bete ich auch für eine Person, die ich gar nicht kenne durch mein Sprachengebet. Aber Gott kreiert und diese Worte haben Kraft. Gebet hat Kraft. Und so war es auch beim Elia. Ja? Wir können es mal kurz aufschlagen in Könige. Erste Könige 18. Also. Ich fange mal an, ab Vers 27. Ja, also das war halt gerade dabei, dass die Baalspriester noch darauf gehofft haben, dass Feuer vom Himmel kommt. Vers 27. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht oder er wird aufwachen. Und sie riefen noch lauter und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise und mit Schwertern und Spieße, wie das Blut an ihnen herabfloss. Steht das da auch so? Genau. Total eklig. Und sie dachten, ne? Ja, jetzt haben wir doch geopfert, jetzt muss doch was passieren. Aber der Dämon hatte keine Macht. Als aber Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Das ist jetzt hier der Altar, wenn wir das jetzt mal geistlich prophetisch sehen. Ja, dieser Altar, früher haben sie ja im Alten Testament immer Gott gedient auf einem Altar. Und dieser Gottesaltar war niedergerissen, weil sie haben ja nur noch diesem Baal gedient. Und er hat jetzt diesen nationalen Altar wieder aufgebaut. Der Altar von Elia, der war stark, aber er hat den nationalen Altar jetzt hier wieder aufgebaut, wieder hergestellt. Und dann nahm er 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen ein Altar im Namen des Herrn und machte es um den Altar her ein Gram so breit, wie 2 Kornmaß aussaat. Und er errichtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf Holz. Und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Kram und füllte er mit Wasser. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend, ja. Erstmal, er hat etwas gemacht, um zu zeigen, dass Gott nichts unmöglich ist. Also wer mit Feuer und einen Ofen hat, weiß, was nass ist, kriegt man das Feuer kaum an. Das qualmt einfach nur. Aber das war halt auch ein prophetischen Act, den er hier gemacht hat. Und Gott kam mit seinem Feuer auf dieses ganze Nasse. Ja? Also es ist schon mal, bei Gott ist nichts unmöglich, er liebt es. Aber es war ein prophetischen Act, den er hier gemacht hat, ja. Weil es war ausgedürrt. Und jetzt kam das Wasser. Wasser steht in der Bibel für Leben, ja, für Reinigung. Und er reinigte jetzt erstmal diesen Altar. Er reinigte alles, was da in der geistlichen Welt war und was von den Baalspriestern dreckig war. Also es wurde erstmal gereinigt, geheiligt, ausgesäubert. Und das Leben kann wieder kommen, weil nur mit Wasser kann auch wieder Leben hervorkommen. Und was ich aber interessant finde, es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet, ja, woher sie dieses Wasser gefunden haben. Und dann denkt man, was für eine Verschwendung. Jetzt, man hat ja bestimmt eh schon Wassernot und dann verschwendet man hier auch noch 3x4, 12 Krüge hier mit Wasser. Aber Gott liebt Verschwendung und Gott hat das geehrt. Ja? Und dann die Zahl 3, weil im Hebräischen ist ja so, Zahlen und Buchstaben, dazu gibt es immer Zeichen, gibt es immer auch ein Symbol. Und dann habe ich mal nachgeguckt, ich dachte, ja, das muss jetzt auch eine Bedeutung hier haben. Und die Zahl 3, jetzt muss ich es ganz kurz finden. Genau, da gehört der Buchstabe Dalet dazu und das ist eine Tür, ein Zugang, ein neuer Weg. Und also in diesen Krügen hat er immer wieder, wenn er Wasser gegossen hat, jetzt wird ein neuer Zugang, ein neuer Weg wieder geöffnet. Für das Volk Israel, dass sie erkennen, wer der wahre Gott ist, dass wirklich wieder der wahre Gott hier angebetet wird. Und dann die Zahl 3, Gimmel, ist für wieder göttliche Ordnung, Fülle. Ja, er hat jetzt hiermit das geistliche Eck gemacht, dass er das jetzt reinigt, die Tür öffnet und göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Und wenn man dann die Zahl 12 sieht, das ist die vollkommene Regierung. Er möchte hier regieren, er möchte hier der König sein. Und als er damit fertig war, ja, und es geschah dann um diese Zeit, wir lesen mal ab Vers 37 weiter, da betete er, da hat er dann gehört, ein ganz einfaches Gebet hat er gesprochen. Erhöre mich, o Herr, höre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Und da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, Gott ist mächtig. Gebet. Gebet ist die Waffe. Gebet verändert. Gebet bringt Wunder hervor. Und durch dieses Gebetslevel passieren auch mehr Wunder. Also ich möchte uns einfach ermutigen und ich hoffe, das habe ich irgendwie geschafft, was ich heute gesagt habe, dass wir wieder mehr aufwachen, nicht schlafen. Es gibt ja im Jesaja 60, wache auf, steh auf, lass die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgehen. Und das sage ich mir morgens immer, wenn ich merke, oh, mein Wecker klingelt, oh, ich bin eigentlich noch müde. Aber nein, wache auf, steh auf, lass die Herrlichkeit Gottes über dir aufstehen, werde Licht. Dann stehe ich auf, ich will Licht sein. Herrlichkeit Gottes über mir. Mein Gebetslevel soll groß sein. Ich will Zeichen und Wunder sehen, Veränderung sehen. Das wünschen wir uns alle, oder? Genau. Dann lass uns doch beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du es uns auch vorgelebt hast, als du hier auf dieser Erde warst. Auch du bist immer wieder ins Gebetsleben gegangen. Und ich danke dir, dass du in uns das mehr und mehr etablierst, dass wir wirklich so ein Gebetsleben, wie du, Jesus, es uns vorgelebt hast, dass wir das echt in uns haben. Danke, dass du uns hilfst zu herrschen und zu regieren durch unser Gebet. Danke, Herr, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, dass wir herrschen im Geist und nicht in unserem Fleisch bleiben, sondern dass wir wirklich Freude haben, Hunger haben, mehr und mehr in deine Gegenwart zu kommen. Ich danke dir wirklich, dass du in uns dieses mehr und mehr etablierst, so ein Gebetsleben, was dir wohlgefällig ist, Herr, wo Frucht hervorkommt, Herr, wo Zeichen und Wunder geschehen. Halleluja, setz es frei in jeden Einzelnen von uns. Wir strecken uns danach aus, Herr, dir ähnlicher zu werden, Jesus. So zu leben, wie du es gelebt hast. Und das, du hast auch gesagt, wir sollen deine Werke tun, wie du sie getan hast. Und das können wir nur, indem wir auch mehr und mehr in diesen Lebensstil hineinkommen, wie du, Jesus, durch ein Gebetsleben, was dir wohlgefällig ist, Gott. Und ich danke, dass du uns da hineinführst, in Jesu mächtigen Namen. Shalamarabasete lebidia shakaramana. Rosokuanda rebidia la da shakarabaria la rianta. Rasebrianda rabashakwa retata shidianda rabashakarianda rialaria. Halleluja, Jesus. Danke. Amen.